den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Steffen Röhrig für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Von Friedrichshafen nach Sedin. Nein, der so betitelte Artikel aus dem Wandsbeker Boten vom 7. Oktober 1924 handelt von keiner Reise quer durch die Republik. Friedrichshafen am Bodensee steht hier vielmehr stellvertretend für die boomende Luftfahrt via Zeppelin, die zuvor tagelang die Gazetten des Landes beschäftigt hatte und von der man sich nun in diesem Text wieder zurück auf das immer noch dominierende Verkehrsmittel der Zeit, die Eisenbahn, fokussierte. Deren Zukunft war im Herbst 24 im kleinen, südlich von Berlin gelegenen märkischen Ort Sedin zu besichtigen, dessen Rangierbahnhof den Schauplatz einer großen internationalen eisenbahntechnischen Ausstellung bildete. Vermutlich nicht nur beim Auto aus dem fernen Wandsbek weckten die dort zahlreich präsentierten Schienenfahrzeuge Lust und Hoffnung auf ein neues, modernes Eisenbahnzeitalter in Deutschland. Für uns umgesehen hat sich in Sedin Frank Riede.
Von Friedrichshafen nach Sedin. Von Friedrichshafen nach Sedin, das heißt also aus dem schillernden, schwingenden Reiche der Lüfte, zurück auf die feste, wenn auch rauere Erde. Es könnte auch zugleich heißen, zurück aus Fantasieland, aus ungewissen Zukunftsbezirken, in die ihrer selbstgewisse Gegenwart. Aber das soll damit gar nicht einmal gesagt sein. Wir stehen vor dem Werk von Friedrichshafen mit hoher Achtung und mit Glauben, aber wir wissen, dass das Verkehrsreich der Lüfte späteren Geschlechtern angehören wird, und wir glauben zu wissen, dass weder das Kellersche Luftschiff hoch mit Griechenwein, also schlicht gesprochen der Gütertransport, noch der tägliche Massenverkehr der Großstädte in Zeppelinen oder Flugzeugen zu befördern sein wird. Sedin also, die Erde hat uns wieder. Denn hier auf den Gleisen des modernen Verschiebebahnhofes 50 Kilometer von der Reichshauptstadt inmitten märkischer Kieferwaldungen werden die Verkehrsmöglichkeiten auf der stählernen Doppelspur für die nächsten Jahrzehnte entschieden. Diese Eisenbahnausstellung, die so zufällig in diese abgelegene Stille verweht scheint und so weltenfern vom Brimborium moderner Ausstellungsstätte bleibt, alles improvisiert, selbst die Verpflegung, sie ist doch, was man so landläufig den Markstein nennt. Von ihr werden, genauso wie von den etwa 20 Jahre zurückliegenden elektrischen Schnellbahnversuchen auf der Linie Berlin-Zossen, eisenbahngeschichtliche Entwicklungslinien gezogen werden. Damals redete man zum ersten Mal von der elektrischen Lokomotive und stand starr vor Staunen vor den 210 Kilometern stündlicher Höchstgeschwindigkeit. Und, soweit man es nicht vergessen hat, wundert man sich heute noch, weshalb wir nun nicht längst elektrisch und mit 200 Kilometern in der Stunde fahren. Der Laie sieht eben die Wechselwirkung der großen Zusammenhänge nicht, die es verbieten, Höchstleistungen, die unter besonders günstigen Umständen möglich sind, ohne weiteres in die Alltäglichkeit umzusetzen. Er ist gewohnt, Pünktlichkeit, Sauberkeit, Verlässlichkeit und Billigkeit gewissermaßen nur als Nebenprodukte des modernen Bahnverkehrs zu nehmen. Hauptsache bleibt ihm die Geschwindigkeit. Und da schien es ja allerdings, als sei in der Zeit vor dem Kriege das mit Dampflokomotiven Höchstmögliche erreicht worden. Ein gewisser Stillstand in den Leistungen schien eingetreten zu sein. Und der Krieg sorgte recht gründlich dafür, dass von einem ersichtlichen Fortschritt nicht mehr die Rede sein konnte. Da kommt nun Sedin und zeigt mit großer Handbewegung, dass wie überall in der Krafttechnik, so auch im Eisenbahnwesen, gegenwärtig alles sich im Übergang befindet, dass ganz neue Möglichkeiten sich erschließen, dass man heute noch nicht weiß, wie unser Bahnbetrieb sich in einem halben Menschenalter ausnehmen wird. Denn alles, Lokomotiven, Wagen, Kupplungen, Bremsen, drängt nach neuen Formen und nach höherer Ausnutzung der Möglichkeiten. Das heißt also letzten Endes nach gesteigerter Wirtschaftlichkeit. Wirtschaftlichkeit, höchste Nutzwirkung, das ist das Ziel der modernen Eisenbahnfachmänner. Schnelligkeit des Betriebes ergibt sich dabei von selber, wenn man sagen darf, als Nebenprodukt. Um ihrer selbst willen darf sie allerdings nicht erstrebt werden, das würde gerade den umgekehrten Weg, den der Unwirtschaftlichkeit, bedeuten. Technisch steht natürlich nichts im Wege, heute einen Schnellzug mit 150 bis 200 Kilometern Geschwindigkeit fahren zu lassen. Voraussetzung wären ein absolut verlässlicher Unterbau, entsprechende Brücken, das Fehlen aller Straßenübergänge und wenn möglich auch aller Zwischenstationen. Aber wer wird solch schnelle Fahrten bezahlen können, da sie doch immer nur zwischen wenigen großen Hauptstädten im dicht bevölkerten Mitteleuropa die nötige Reisendenzahl versprechen? Erst wenn alles Hand in Hand geht und Höchstleistung auf höchster Wirtschaftlichkeit aufgebaut ist, wenn auf der gleichen Strecke zur Ausnutzung ihrer Anlagekosten auch ein nutzbringender und schneller Güterverkehr durchführbar ist, erst dann sind auch Rekordleistungen im Personenverkehr, der ja immer nur einen Bruchteil des Gesamten darstellt, möglich. Sedin zeigt die Wege. Von Sedin aus werden die Erörterungen datieren, ob die alte, bis jetzt noch fast allein herrschende Kolbenlokomotive weiter vervollkommnet werden soll oder ob der Dampfturbine im Lokomotivwesen der Vorzug einzuräumen ist. Die Lokomotive der bekannten Bauart ist nämlich in ihrem Nutzeffekt außerordentlich ungünstig. Sie vermag nur wenige Prozent der verfeuerten Kohle in Kraft umzusetzen. Ortsfeste Dampfmaschinen, die sich der komplizierten Verbesserungen bedienen können, um die Nutzwirkungen zu steigern, arbeiten natürlich günstiger. Aber diese Anlagen können auf der Lokomotive nicht mitgeführt werden. Man hat immerhin in den letzten Jahren viele Lokomotiven mit Heißdampfeinrichtungen versehen, was einen wesentlichen Fortschritt bedeutet. Aber der Wirkungsgrad bleibt trotzdem begrenzt. Da kommt nun Krupp und überträgt die Dampfturbine auf den Lokomotivbau. Das bedeutet die Mitführung umfangreicher Kondensierungsanlagen auf dem Tender, der nun plötzlich Riesenausmaße annimmt. Aber trotz dieser komplizierten und schwereren Anlagen verspricht man sich einen bedeutenden Betriebsgewinn. Die Sediner Turbinenlokomotive ist die erste ihrer Art. Sie wird nun in Versuchsfahrten beweisen müssen, ob von ihr aus die neuen Möglichkeiten ausgehen. Dabei sind die letzten Sprünge der Technik weder in der Kolbenlokomotive noch in der Turbinenlokomotive getan. Man sprach jetzt auf dem Kongress der Eisenbahntechniker in Berlin von der Hoffnung, Hochdruckmaschinen mit 60 Atmosphären Dampfspannung bauen zu können. Das würde dann wieder eine vollkommene Verschiebung bedeuten und voraussichtlich den Nutzeffekt abermals gewaltig steigern. Auf die Versuchsergebnisse der nächsten Jahre wird man gespannt sein müssen. Strengt sich so die Dampftechnik auf das Äußerste an, um ihr altes Reich zu verteidigen, so zeigen die Elektrotechniker einen zweiten Weg. Sedin ist voll von elektrischen Lokomotiven, die heute für jede Möglichkeit durchkonstruiert sind. Die Elektriker verweisen auf die Erfolge und Vorteile, die der elektrische Zugantrieb in der ganzen Welt bereits nachzuweisen hat. Auch Deutschland hat ja schon einige Hauptstrecken mit elektrischem Lokomotivantrieb. Hier dürfte die Frage so entschieden werden, in Gebieten, die billigen elektrischen Strom zu erzeugen vermögen, ist künftig die elektrische Antriebsmaschine überlegen. Das gilt also von Bezirken mit großen Wasserkräften, Bayern, Schweiz, Oberitalien, Österreich, Skandinavien oder mit großen Braunkohlengruben, Mitteldeutschland. Immerhin darf nicht übersehen werden, dass die elektrische Ausrüstung der Eisenbahnstrecken bedeutende Kapitalsaufwendungen fordert, die sich nur dort verzinsen, wo eine sehr dichte Zugfolge möglich ist. Auf unwichtigeren Strecken, auf Nebenbahnen zumal, lohnt heute der elektrische Antrieb noch nicht. Für solche Linien, und sie werden wohl in Deutschland noch in der Überzahl sein, erschließen sich nun aber ganz neue Möglichkeiten durch den neuartigen Triebwagenverkehr. Und auch hier zeigt Sedin erstmals zusammenfassend, wohin die Technik marschiert. Der Triebwagen ist ja an sich nichts Neues, man kennt ihn als Akkumulatorenwagen auf vielen deutschen Nebenstrecken. Aber sein Radius war gering, da er an eine Ladestation gebunden war, auch war die tote Last groß. Da ist nun fast gleichzeitig von den verschiedensten Technikern die Möglichkeit aufgegriffen worden, den heute bis zur vollständigen Verlässlichkeit durchkonstruierten Automobilmotor in den Eisenbahnverkehr zu übertragen. Für große, schwere Züge kommt er natürlich nicht in Betracht. Wie aber, wenn man Personenzüge mit nur ein oder zwei Wagen verkehren ließe? Das würde eine weit dichtere Zugfolge erlauben, die heute auf Nebenstrecken bei Lokomotivantrieb gänzlich unwirtschaftlich wäre. Der in den Personenwagen eingebaute Benzol- oder Benzinmotor mit seiner ganz einfachen Bedienung bedeutet da die Umwälzung. Auf einmal ist es möglich, unabhängig von teureren, ortsfesten Einrichtungen einen nutzbringenden und verhältnismäßig dichten Verkehr einzurichten und so von den oft völlig unzureichenden Zugabständen, täglich 3 oder 4 Zugpaare, zu wirklichen Verkehrsleistungen überzugehen. Man hat auch bereits den für größere Kraftleistungen eingerichteten Dieselmotor, der ja heute selbst große Seeschiffe antreibt, für den Eisenbahnbetrieb herangeholt. Man wird also neben der Dampf- und der elektrischen Lokomotive mit der Konkurrenz der Diesellokomotive zu rechnen haben, wobei letztere dann freilich zunächst für den Güterverkehr in Betracht kommen würde. Da auf deutschen Eisenbahnen Personen- und Güterverkehr stets eng miteinander verkoppelt sind, wird gesteigerte Wirtschaftlichkeit und Schnelligkeit des Frachtverkehrs das Gesamtergebnis günstig beeinflussen. Das Ziel der Zukunft ist der 4-achsige 50-Tonnen-Wagen für Massengüter, dessen selbsttätige Entladevorrichtung einen wesentlich schnelleren Umlauf sichert. Sedin zeigt ihn in allen erdenkbaren Variationen. Voraussetzung für diese Art Güterverkehr ist die selbsttätige Bremsung, deren vollständige Einführung nach den Erfolgen der Kunze-Knorr-Bremse heute nur noch eine Frage von wenigen Jahren ist. Hand in Hand damit geht die Einführung der selbsttätigen Kupplungen der Wagen, für die jetzt ebenfalls in Sedin einführungsreife Formen gezeigt werden. So fügt sich alles zusammen. Die ganz schnelle und dennoch wirtschaftlich arbeitende Lokomotive und der schnelle Großraumgüterzug für Hauptstrecken. Endergebnis über kurz oder lang, der in seinen Zeitleistungen wesentlich gesteigerte Personenverkehr auf den Hauptstrecken und der in seinen Anschlussmöglichkeiten durch Triebwagen verbesserte Verkehr auf den Nebenbahnen. Das alles bei gleicher und größerer Verdienstmöglichkeit. Man darf also vermuten, dass die Lehren von Sedin auch von der neuen Reichseisenbahngesellschaft, die ja ganz wesentlich mehr als früher auf den Reingewinn eingestellt sein muss, nicht in den Wind geschlagen werden können.
Das war es von der Internationalen Eisenbahntechnischen Ausstellung Sedin. Dampf. Elektro. Und Diesellokomotiven. Und so klingen wir. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Thank you.